grundsätzlich sieht sich das Museum ja auch in einer Art und Weise, dass wir die Gesellschaft auch immer wieder oder die aktuelle Gesellschaft versuchen, auch mit einzubeziehen. Also wenn ich eine archäologische Ausstellung mache zu einem archäologischen Thema, versuche ich auch immer ein paar Verbindungen nach zum Heute zu schlagen, damit die Leute überhaupt vielleicht auch verstehen, worum es eigentlich geht aus der heutigen Sicht. Und der andere Punkt ist einfach der, natürlich ist das Internet voll mit Katzen, aber wenn man sich das mal anguckt dann in einer Ausstellung, dann ist das, was das Internet sozusagen bietet, ist eigentlich nur der letzte Bereich dieser Entwicklung des Zusammenseins zwischen Katze und Mensch. Also dieses, dass wir Katzen heutzutage als ein wirkliches extremes Haustier sehen, dass es eben gezüchtet wird, dass es sozusagen für uns ein sozialer Begleiter ist, der auch vielleicht ein wenig unsere Familie ersetzt. Das ist etwas, was eben sich in den letzten 50 Jahren entwickelt hat und was es mit einer kleinen Ausnahme in der Vergangenheit so in den letzten, sagen wir mal, 10.000 Jahren Katze-Mensch-Geschichte so nicht gab. Und das kann eben eine Ausstellung zeigen, indem man, sagen wir mal, 3-4 größere Themen aufschlägt und sagt, also sagen wir mal, die Katze am Beginn, wie sah es aus? Wie sah es aus in der klassischen Antike? Wie sah es aus in der frühen Neuzeit? Wie sieht es aus heute? Da kann man dann zeigen, wie sich so ein Haustier in der Zeit auch wandelt.
Also die Beziehung zwischen Mensch und Tier, die da beleuchtet wird in ihrem historischen Verlauf. Sie haben es schon gesagt, die Katzen, die uns da heute umgeben, vielleicht das Bett mit uns teilen, das sind ja domestizierte Tiere. Wo ist denn der biologische Ursprung?
Der biologische Ursprung unserer heutigen Hauskatze liegt im Nahen Osten. Der Vorfahre unserer Hauskatze ist die Falbkatze. Das ist sozusagen die afrikanische Wildkatzenform. Es gibt ja auf der Welt mehrere Wildkatzen. Es gibt auch eine europäische Wildkatze. Die ist aber nicht direkt domestiziert worden, sondern eben, wie gesagt, die Falbkatze ist der Ursprung. Das hat einfach auch was damit zu tun, da liegt eben auch der Ursprung des Nutzens der Katze, sage ich einmal. Im Nahen Osten haben sich sozusagen unsere ersten sesshaften Kulturen entwickelt. Dort haben wir Ackerbau und Viehzucht entwickelt. Dort kamen die großen Kornspeicher sozusagen erstmalig auf, was dazu führte, dass wir natürlich ohne Ende das Problem hatten mit Ungeziefer, mit Mäusen, Ratten und Co. Es ist immer so, sowohl von dem Tier als auch vom Menschen muss ein gegenseitiger Nutzen ausgehen in dieser Form der Domestikation. So wie wir damals eben, als wir den Hund domestiziert haben, da waren wir noch Jäger und Sammler, da brauchten wir eben ein Tier, was uns bei der Jagd unterstützt. Und in dem Moment, wo wir Ackerbauern waren, brauchten wir ein Tier, was uns bei der Ungeziefereinhaltung unterstützt. Und das war eben die Katze. Und diese Katze hatte eben den Vorteil, dass sie plötzlich ein Nahrungsangebot präsentiert bekommen hat, was sie so in der freien Wildbahn nicht hat. Und dann kommt ganz graduell ein ganz natürliches Zusammenleben zustande.
Was Sie da beschreiben, wann war das so ungefähr?
Naja, also ein bisschen schwierig zu sagen. Sagen wir mal, die ältesten Belege von, dass der Mensch sozusagen sich mit Katzen umgibt, ist irgendwo so in dem Bereich, ich würde mal sagen, geht auf Zypern zurück. Da haben wir so eine Datierung, sagen wir so knapp 10.000 Jahre ist das alt. Das heißt, nach der letzten Eiszeit, wir befinden uns in einer Zeit, wo der Mensch beginnt, sesshaft zu werden. Und dort haben wir dann zum Beispiel in Zypern eine Bestattung, einen Friedhof mit mehreren Menschenbestattungen, mit Beigaben. Und da ist plötzlich auch eine Katze bestattet. Wir können jetzt bei dieser Katze noch nicht sagen, ob die schon komplett domestiziert ist, ob es schon eine Hauskatze ist, weil sich solche Wildkatzen und Hauskatzen in ihrem Skelettaufbau sehr schwer unterscheiden lassen. Aber weswegen wir jetzt bei dieser Katze davon ausgehen, dass es eigentlich mit der älteste Beleg ist, den wir im Moment haben für eben das Zusammenleben Mensch-Katze ist, in Zypern gab es keine natürlich vorkommenden Wildkatzen. Das heißt, diese Katze muss A, auf die Insel gebracht worden sein vom Menschen und ist dann auch noch bestattet worden. Das heißt, das zeigt uns beides, dass das so vielleicht der historische Beginn ist, also das, was wir im Moment fassen können. Und danach kann man irgendwann natürlich dann sagen, bei den Hochkulturen, sagen wir mal im späten alten Ägypten, wenn dann plötzlich die Katze göttliche Form annimmt, wenn wir riesige Katzenfriedhöfe haben, also wenn eben auch die Katze dafür steht, für Fruchtbarkeit, Wohlstand, dass dann natürlich die Erfolgsgeschichte der Katze als ein Haustier hat sich dann schon durchgesetzt in dieser Region.
Tierfriedhöfe, das ist ein Phänomen, wo ich eigentlich jetzt so ohne das historische Wissen das als ein eher neueres Phänomen eingeordnet habe. Aber das gab es also wohl schon ganz früh und sind wohl auch so die ersten archäologischen Nachweise demnach.
Genau. Das Problem ist einfach ansonsten in der Archäologie haben wir immer das Problem. Stellen Sie sich mal vor, was man normalerweise findet. Das sind ja meistens der Abfall. Also wir Archäologen graben uns ja eigentlich durch den Abfall der Menschen durch. Und dann stellen Sie sich vor, Sie haben eine Grube mit Knochen. Und da haben sie dann eben Jagdbeute und eben auch Knochen von Haustieren. Dann ist es natürlich schwer zu entscheiden, ob die Knochen, die ich da finde, wenn da zum Beispiel eine Katze dabei ist, ist die jetzt gejagt worden oder war das schon ein Haustier? Wenn man Glück hat, hat man zum Beispiel Schnittspuren an den Knochen, dann kann man direkt erkennen, aha, die ist zerlegt worden, die ist gegessen worden. Wenn ich das nicht habe, ja, kann ich nur sagen, eine Katze war irgendwie vor Ort. Dann brauche ich eben so besondere Funde wie eben eine Bestattung, um sozusagen einen weiterführenden Kontext und eine weiterführende, eine intensivere Zusammenleben Katze-Mensch nachzuweisen.
Jetzt hatte ich Sie gerade an der Stelle ein bisschen unterbrochen, wo Sie erzählt haben von dem religiösen Betrachten der Katze im alten Ägypten. Für was war denn da die Katze ein Symbol? Wie wurde die Katze gesehen?
Das Interessante im alten Ägypten ist, dass wir da zwei Dinge erkennen können. Wir haben ja ein ambivalentes Verhalten gegenüber Katzen. Zum einen ist es ja so, dass die großen Raubkatzen für uns wahrscheinlich eine der dominierenden Gefahren in unserer Vergangenheit gewesen ist. Daraus entwickelt sich dann so eine Art, ich nenne es immer so eine Art Stockholm-Syndrom. Große Katzen wie zum Beispiel Löwen, Tiger und so weiter haben einen unglaublichen Einfluss in unser Leben rein dadurch, dass wir, obwohl wir sie selbst nicht mehr kennen, sie immer ein Symbol auch für Macht, Stärke, Status, Herrschaft sind. Also nicht ohne Grund ist ja irgendwie gefühlt, die Hälfte der Wappen haben irgendeinen Löwen mit drauf. Und gleichzeitig kommt dann irgendwann die Hauskatze dazu, die ja genau das Gegenteil zeigt, die ja dann nicht sozusagen eine Gefahr darstellt, sondern wo wir nicht deren Stärke, deren Kraft und deren Wildheit bewundern, sondern wo es dann darum geht, dass sie uns, sagen wir mal, hilft bei unserer Nahrung, dass sie uns sozusagen ja im weitesten Sinne hilft, eine fruchtbare Gesellschaft zu sein, indem sie eben Schadtiere sozusagen bekämpft. Und im alten Ägypten kann man das so wundervoll erkennen, da haben wir beides. Da haben wir auf der einen Seite noch den Löwen, also in einer göttlichen Form als Sachmet, die Göttin, die für Krieg, die für Angst steht, mit dem Löwenkopf. Und dann daneben sozusagen Bastet, die Göttin mit dem Katzenkopf, die sozusagen ja für Fruchtbarkeit, für Frieden und so weiter steht. Und dieser Dualismus kann man dann sehr schön im alten Ägypten gerade erkennen, wie diese Menschen eben mit Katzen allgemein umgehen.
Eine andere Form von ja, religiöser Betrachtung der Katze findet ja in Japan statt. Also man kennt diese winkenden Katzenfiguren und würde sie vielleicht eher, wenn man sie jetzt so sieht, wie sie da aus Plastik gemacht sind, als so einen moderneren Trend einschätzen. Das geht aber ganz weit zurück in die Geschichte. Können Sie was darüber erzählen, wo das verortet ist?
Man muss schon sagen, in der Ausstellung, die ist relativ europazentrisch, aber wir machen auch einen kleinen Ausblick nach Japan. Und da ist es eben so, auch dort haben wir einen gewissen Dualismus. Es gibt ja einmal sozusagen die Gestalt der Winkelkatze, also diese positiv besetzte Katze, die ganz nebenbei, wenn man genau schaut, oft einen Stummelschwanz hat. Das ist eine besondere asiatische Zuchtform, die aus China wohl kommt und sich dort sehr schnell durchgesetzt hat. Und daneben gibt es sozusagen einen dämonischen Aspekt der Katze. Das ist dann, ich glaube, die heißt Nekomata. Das ist ein Katzendämon, der oft ein oder mehrere lange Schwänze trägt. Also da hat man auch so einen Dualismus zwischen einmal einer ja, Fruchtbarkeit, positiv besetzten Katze und dann gleichzeitig auf der anderen Seite eine dämonische, gefährlichen Aspekt innerhalb der Katzen. Ich bin da jetzt kein Experte für Ostasien, aber auch da könnte ich mir vorstellen, dass dasselbe, was wir eben hier in unserem Kulturkreis haben oder auch im Nahen Osten, eben dieser Dualismus zwischen auf der einen Seite den Großkatzen, die eine Gefahr für uns darstellen, auf der anderen Seite eben die Hauskatze, die ein perfekter Partner ist, dass sich Ähnliches eben auch in Japan, in dem Kulturkreis, in dieser Verehrung und Furcht vor diesen anderen Katzendämonen sozusagen widerspiegelt.
Es ist ja auch so, dass es dann trotzdem in Europa immer noch diese Bilder gibt von Katzen, die Unglück bringen. Also die schwarze Katze, die, ich weiß gerade nicht, von links nach rechts oder andersrum über die Straße läuft.
Die Geschichte der Katze kann man in so, wenn man es vereinfacht, in verschiedene, sagen wir, Großbereiche oder Großzeiten aufteilen. Und das ist eben etwas, was aus der frühen Neuzeit kommt und was stark einhergeht mit der Hexen- und Ketzerverfolgung. Die Katze hatte das große Problem, dass sie im Zuge dieser Hexenverfolgung zu einem dämonischen Begleiter der Hexen gemacht worden ist. Das liegt möglicherweise daran, dass die Katze ja so ein paar Aspekte in sich vereint in ihrer Art des Lebens, die, sagen wir mal, einem strengen religiösen Priester der damaligen Zeit vielleicht aufgestoßen ist. Als ein Beispiel, Katzen sind nie komplett zähmbar, wie zum Beispiel der Haushund. Katzen sind potenziell auch nachtaktiv, sind promisk, das heißt, wenn eine Katze rollig ist, paart sie sich mit mehreren Männchen. Was auch ganz wichtig ist, Katzen sind extrem laut beim Sex. und in einer sehr, sagen wir mal, prüden Gesellschaft, die also eine sehr prüde Sicht auf Sexualität hatte, ist das allein schon ein negatives Merkmal. Und Katzen waren die Begleiter der Hexen. Man sprach auch davon, dass zum Beispiel sich Hexen in Katzen verwandeln und Katzen in Hexen. Es ging auch sogar so weit, dass einige Theologen versucht haben, das Wort Ketzer aus dem Wort Katze abzuleiten, was natürlich völliger Unsinn ist, weil das Wort Ketzer kommt sozusagen vom Begriff der Katharer. Hat also einen ganz anderen Ursprung. Aber das zeigt, wie sozusagen sich in dieser Zeit, sagen wir 16. bis 17. Jahrhundert, ganz stark das Bild der Katze verändert hat. Und sie hat genauso gelitten unter der Hexenverfolgung wie eben Frauen und andere, also wie Menschen. Das heißt, man hat zwar keine Zahl, wie viele Katzen jetzt gestorben sind, aber es müssen unzählige gewesen sein, die also auch verbrannt worden sind, die also ertränkt worden sind und so weiter und so fort. Und zum Beispiel, wenn Sie heute irgendwo mal ein älteres Gebäude aus der Zeit renovieren, dann ist die Chance, dass Sie irgendwo im Boden oder an der Wand eine eingemauerte Katze finden, relativ hoch. Das hat man eben zum Beispiel damals gemacht. Man hat also, weil es eben diese dämonischen Tiere waren, direkt als Schutz gegen Hexen und Zauber, hat man dann eben diese dann ja eingemauert. Und aus dieser Zeit, also aus dieser Sicht der Katzen, kommen eben dann diese negativ besetzten Geschichten der Katze hervor.
Vielleicht kommt daher auch dieses Bild der Crazy Cat Lady, habe ich gerade überlegt.
Möglicherweise, also das kann gut sein. Es gibt ein sehr schönes Zitat von einem englischen Theologen, der also gegen die Hexenverfolgung eingeschritten ist, falsche Worte, der dagegen gepredigt hat. Und der hat ein Zitat, das geht ungefähr in der Art und Weise, gesagt hat, jede ältere Frau mit einer Warze und einer Katze soll also eine Hexe sein, das kann es ja nicht sein. Also damals hat sich auch dieses Bild schon langsam durchgesetzt oder es war allgemein bekannt, dass eben, ja, also Frauen mit vielen Katzen und die am besten noch heilkundig gewesen sind, die waren also noch schon mal doppelt im Verdacht, eine Hexe zu sein. Und möglicherweise haben das die Simpson-Macher zum Beispiel bei ihrer Katzenlady irgendwie auch übernommen. Aber man muss natürlich auch sagen, es kommt natürlich auch ganz klar daher, dass eben die Katze, jetzt ist das eben die aktuelle heutige Zeit, die Katze übernimmt einen ganz wichtigen sozialen Faktor bei uns. Unsere, wir sind keine Großfamilien noch sehr häufig mehr, man ist teilweise sehr isoliert in der Stadt. Und wo der Haushund zum Beispiel das Problem hat, dass er noch viel Auslauf braucht und sozusagen uns auch da vor, sagen wir, logistische Probleme in der Stadt stellt, ist natürlich die Katze sehr genügsam. Und ich kann also relativ unproblematisch auf kleinstem Raum mehrere Katzen halten. Ob das jetzt Tierschutzregeln entspricht, sagen wir dahingestellt, aber es ist eben möglich. Da müssen Sie wahrscheinlich mal Vermieter fragen, die werden das wahrscheinlich relativ regelmäßig erleben, dass sie Wohnungen dann haben, wo unzählbare Katzen plötzlich drin wohnen.
Also natürlich auch eine ganz starke soziale Funktion, die die Katze da übernimmt. Ich würde zum Abschluss noch mal gerne auf so ein Extrembeispiel kommen. So eine Behauptung, die ein bisschen im Internet kursiert und sich wissenschaftlich aber nicht ganz belegen lässt, durchaus aber sich auf wahren Begebenheiten begründet, nämlich, dass mehr Tiger in amerikanischen Hinterhöfen leben als in Freiheit auf der ganzen Welt. Also das stimmt vielleicht nicht ganz, aber tatsächlich ist es eben erlaubt, sich einen Tiger zu halten in den USA, in einigen Staaten der USA, was dann natürlich passt zu so einem Klischee von vielleicht einem naturfernen Amerikaner, der sich beweisen kann, dass man sich auch das Wildeste untertan machen kann. Wie würden Sie denn diesen Teil der Katzenhaltung da einordnen?
Es ist natürlich im weitesten Sinne Wahnsinn. Man muss sich natürlich auf der einen Seite schon überlegen, diese großen Katzen, das sind alles Tiere, wir können sie zwar, sagen wir mal, wir können versuchen, sie zu zähmen, aber es bleiben eben Wildtiere. Und das ganze Problem ist, dass Katzen und alle Tiere natürlich ein breites Spektrum an Informationen haben, wie sie also mit uns kommunizieren. Das Problem ist, wir verstehen es nicht immer. Man sah das ja auch sehr schön bei, ich vergesse mal die Namen dieser beiden Magier, als der eine dann von seinem Tiger da angefressen worden ist. Es sind eben Wildtiere und es kann einfach dann sein, ein Kommunikationsproblem. Einmal, dass der Tiger plötzlich ein Dominanzverhalten an den Tag legt, was dann der Mensch vielleicht in dem Moment dann falsch beantwortet. Und dann haben sie ein mehrere hundert Kilo schweren Raubtier an sich dran. Also das sollten wirklich bitte Profis machen. Das andere Problem, was man ja auch gerade mit solchen Großkatzen hat, wenn man überlastet wird, was macht man dann mit so einer Katze? Also ich meine, wir haben auch in Deutschland das Problem, dass zum Beispiel Schlangen und andere Wildtiere dann gerne mal im Sommer ausgesetzt werden. Aber nun stellen Sie sich mal vor, das machen sie mit dem Tiger in Amerika. Also ich halte das für komplett daneben. Ein anderer Punkt ist, der vielleicht daran anschließt, ist, wie machen wir es mit Tierparks zum Beispiel oder eben mit so großen Schutzgebieten wie in Indien. Und das ist eben ein sehr komplexes Thema. Auf der einen Seite sind die natürlich sehr, sehr wichtig, um eben die Population vom Tiger zu erhalten. Wir haben jetzt zum Beispiel im letzten Jahr, glaube ich, das erste Mal in Indien eine ansteigende Anzahl von Tigern gehabt, eben durch solche großen Schutzgebiete. Aber es führt eben auch zu wichtigen Fragen, nämlich das Zusammenleben solcher Großkatzen mit den Menschen, weil selbst wenn ich Schutzgebiete ausweise, leben dort ja Menschen, entweder dran oder auch drin. Und es ist eine sehr, sehr heikle Frage, die man vor Ort zu lösen hat. Also nehmen wir als Beispiel an, Sie sind ein Fischer in Indien und müssen sich also in den Sundarbans, in diesen Mangrovenwäldern Ihren Lebensunterhalt zusammentragen. Dann werden Sie eine andere Sicht haben auf den Tiger, weil Sie jeden Tag in Gefahr sind, gefressen zu werden, als ein Europäer, der vielleicht Geld spendet dafür, dass eben in den Sundarbans solche Schutzgebiete ausgewiesen werden. Also das ist eine sehr, sehr heikle Frage, auf die wir aber eine Lösung finden müssen natürlich.